Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha BSC Podcast. Tja, war es das nun? Nach der 0-2 Niederlage in München steht Hertha kurz vor dem Abstieg. Wir reden über die Tabellensituation, über die dennoch ehrbare Leistung gegen Bayern und auch über die Mitgliederversammlung am 14. Mai. Los geht's.
Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha BSC Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
Und damit herzlich willkommen zum Hertha BSC Podcast. Ich bin Marc. Ich bin wieder da, wenn man so will. Diesmal muss ich es ja sagen, nachdem Lukas letzte Woche dankenswerterweise mal übernommen hatte und mich vertreten hatte, als es bei mir zeitlich nicht ging. Ich war beruflich ein bisschen eingespannt, war in Berlin, hatte kein Equipment. Interessiert euch alles gar nicht. Ihr hattet eine Woche mal wieder Lukas zurück, das ist doch auch sehr schön. Die Folge heute ist ein bisschen verspätet, wenn man das so sagen möchte, aber auch wir haben uns gedacht, Montag, Feiertag, machen wir mal einen ruhigen und nehmen dementsprechend heute am Dienstag auf. Wenn Lukas es schafft, erscheint die Folge heute auch noch oder sie erscheint so, dass ihr sie ab Mittwochmorgen hören könnt. Aber dadurch, dass das Spiel ja auch erst am Sonntag war, so ist das ja alles eigentlich auch zeitlich im Rahmen, denke ich. Ich bin heute nicht alleine, das ist klar. Aber wir sind heute nur zu zweit. Das passiert eher seltener. Aber umso mehr freue ich mich, dass du dabei bist. Grüß dich, Misha.
Hallo. In die Runde wollte ich gerade schon sagen. Aber wir sind ja nur zu zweit.
Das ist eine kleine Runde. Wir machen es heute ganz gemütlich, Misha. Ja. Ne? Ein bisschen näher. Und dann wird das schon. Ne? Aktuell muss man ja jetzt zusammenrücken bei Hertha. Und dann müssen wir mal gucken. Halten wir den Kreis heute klein. Genau. Mich freut es, dass ich wieder dabei bin. Und wir haben heute mehrere Sachen zu besprechen, die ihr heute auch schon im Intro gehört habt. Vorher nochmal Dankeschön für ein, zwei Sprachnachrichten und Mails, die uns erreicht haben, die vor allem in den Podcast gelobt haben. Das möchte ich nie, ungehört lassen oder so. Über sowas freuen wir uns wirklich immer, weil das einmal einfach immer daran erinnert, warum man es macht. Und das ist nicht selbstverständlich, dass Leute zum einen das hier immer wieder hören, jede Woche, und dass sie sich dann auch Mühe machen, uns das auch noch zukommen zu lassen, das Lob. Besonders wenn es konstruktiv ist, auf irgendeine Sache speziell angeht, freut einen das immer sehr. Gut, ansonsten gibt's in den Hausmitteilungen eigentlich nicht so viel. Ich würde sagen, wir können eigentlich relativ schnell in die Hertha-News starten.
Hertha News.
Ja, und da müssen wir über ein Thema reden, was ja letzte Woche schon mal angerissen wurde, weil es da passiert ist und jetzt weiß man ein bisschen mehr. Und zwar geht's um Ivan Šunjić. In der letzten Folge wurde noch besprochen, dass er ja von Pal Dardai vom Trainingsplatz geschickt wurde. Könnt ihr auch noch mal gerne in die Einschätzung von Lukas und Co. noch mal reinhören. Das werden wir jetzt hier, glaube ich, nicht noch mal komplett auseinandernehmen, wie das passiert ist, weil man war ja auch nicht dabei. Und ich muss sagen, mich haben mehrere Leute gefragt, was sagst denn du jetzt dazu? Ich will es inhaltlich halt nicht wirklich bewerten, wenn ich nicht mit auf dem Trainingsplatz stand und einer der Beteiligten mal komplett auspackt, was dann jetzt genau der Phase war. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Misha, aber ich finde, also im Klinsmann-Deutsch ist das wenig Mehrwert, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Also auf den ersten Blick natürlich ziemlich hartes Video, eine harte Wortwahl war es. Ja. Aber hast schon recht, viel können wir dazu eigentlich nicht sagen.
Genau, jetzt wurden ja nochmal Fakten geschaffen. Laut Hertha wurde Šunjić bis auf Weiteres suspendiert. Man kann davon ausgehen, dass das bis auf Weiteres das Saisonende bedeutet. Also, dass er nicht mehr zur Mannschaft stoßen wird. Pal Dardai hatte auf der letzten Pressekonferenz vor dem Bayern-Spiel dann dazu nochmal Stellung bezogen und gesagt, also auch er hat jetzt nicht inhaltlich alles aufgerollt, ne, was Šunjić jetzt verbrochen haben soll. Hat aber gesagt, selbst wenn er der beste Fußballer in diesem Kader wäre, das, was er sich erlaubt hat, und man hat eine Vorbildsfunktion auf diesem Trainingsgelände, auch vor jungen Menschen und so weiter, das kann man sich nicht erlauben. Und da muss man als Trainer durchgreifen. Und dass das, was er sich geleistet hat, nicht geht. Und bei Šunjić, da berichten auch Trainingskiebitze und andere Leute, dass diese Körpersprache wohl auch schon ein Thema von Wochen gewesen sein soll. Er stand ja auch unter Sandro Schwarz mehrmals nicht mehr im Kader, ne, das muss man ja auch sagen. Und obwohl Hertha bis auf Tolga Giergi also keinen weiteren klassischen Sechser hat, also das reißt man sich ja nicht ohne Grund ein, dieses Loch, sag ich mal. Was Pal Dardai aber auch gesagt hat, und das war, ich würde sagen, spannend. Er wurde gefragt, wie die Mannschaft denn reagiert habe. Und dann war die Reaktion war sehr gut. Das war relativ schnell auch kein Thema mehr. Aber dass es wohl Spieler gegeben habe, die sich bei ihm bedankt hätten. Und das ist schon eine besondere Situation, dass ein Spieler suspendiert wird und seine Kollegen, Teile der Kollegen, dafür dankbar sind und dem Trainer dafür Danke sagen. Wie ordnest du das für dich ein, Misha?
Ja, ist natürlich schon eine Ansage. Und hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Das alles andere ist wieder irgendwie außerhalb meiner Einschätzungsvermögens. Aber was mir tatsächlich auch aufgefallen ist, schon in den kleinen Trainingsausschnitten, die Hertha ab und zu hochlädt, ist es mir schon wirklich vor diesem ganzen Rauswurf ist mir das schon aufgefallen, dass der da irgendwie mal so bisschen Luke Bacchio-Style von früher rumtrabt. Von daher ist da vielleicht was dran. Wenn sich Spieler aber bedanken dafür, dann geht das locker auch dann noch darüber hinaus. Also ich glaube nicht, dass ein Spieler sich beim Trainer bedankt nach dem Rauswurf, weil er eine schlechte Körpersprache hat, sondern das wirkt dann schon so, als ob da vielleicht noch mehr passiert ist, wovon wir einfach nicht wissen. Und es ist ja auch erstmal gut, dass wir das nicht wissen, gerade wenn wir wissen, dass es oft irgendwie an die Öffentlichkeit getragen wird.
Ja, ich denke, also zum einen zeigt das vielleicht nochmal, dass diese Mannschaft tatsächlich, ich sag jetzt mal Vergangenheitsform, aber es ist ja eine kurze Vergangenheit, keine Einheit war. Ne? Also wenn Spieler sich dafür bedanken, dass ein Spieler rausgeworfen wird, dann war das offiziell keine Einheit. Das belegt es für mich nochmal sehr doll. Es ist schon besonders, dass es auch ein Spieler ist, den Freddy Bobic geholt hat und den Freddy Bobic wie viele weitere Spieler damit vorgestellt hat, dass das ja ein Mentalitätsspieler sei. Ich weiß noch, dass er im Trainingslager in den USA Šunić auch nochmal rausgehoben hat, gesagt hat, was für ein, ne, also dass das genau die Art von Spieler ist, die man haben will und so weiter. Ich glaube nicht, dass Ivan Šunić jetzt in Birmingham oder so weiter mit sowas aufgefallen ist. Zumindest war davon jetzt vorher ja nichts zu vernehmen, dass man sich da jetzt so jemanden dazu holt. Und vielleicht war es eine besondere Situation und vielleicht, ey, wir wissen alle, deshalb im Nachhinein kommen manchmal Dinge raus und am Ende hat er irgendwelche privaten Probleme oder weiß ich nicht was. Also das muss man immer als Möglichkeit sehen. Und dennoch muss man eben sagen, dass es anscheinend dann doch Grüppchenbildung gab, dass sich die Spieler nicht alle verstanden haben, dass sie nicht alle dieselbe Mentalität geteilt haben. Und dass es dann, weil es wurde ja auch diskutiert, kratzt das jetzt an Pal Dardai oder, ne? Ich glaube, das hat eher nochmal eine Einheit geschmiedet. Wenn der Trainer den richtigen rauspickt sogar und daran so ein Exempel statuiert, dann stärkt das ja eigentlich nur das Band zwischen Trainer und Mannschaft, würde ich schätzen. Und Ivan Šunić hat vielleicht andere Spieler auch negativ beeinflusst oder so. Das ist ja dann, ne, und du musst gucken, dass du dann wirklich einen engen, kleinen Kreis bildest, dass Spieler aussortiert werden von Trainern, die als, ich sag mal, klassischer Feuerwehrmann geholt werden. Das ist nicht selten so. Er hatte jetzt ja auch einen Wilfried Kanga angezählt, aus der Mannschaft rausgelassen. Der hat sich aber anders präsentiert in der Woche daraufhin und hat gegen Bayern sogar Minuten bekommen. Also es ist ja kein, ich mach's aus bösem Willen, sondern da steht ja etwas dahinter. Und wenn, ich glaube, Maxi Mittelstädt hat auch mal erzählt, dass Pal Dardai auch so ist, der sagt dir, dass es irgendein Problem gibt und dann setzt er dich auch mal auf die Tribüne. Aber das zeigt dann, also wenn du es richtig annimmst, zeigt das eben Wirkung. Und wenn du dich danach anbietest, dann, ne, dann ist auch alles wieder gut. So, selbst Mittelstädt saß ja letztes Mal, als Pal Dardai Trainer war, mal auf der Tribüne. Und die kennen sie ja schon wirklich lange. Ja. Aber ich glaube, Pal Dardai hat ein Herz für Spieler, aber nur für die Spieler, die Situation ernst nehmen. So. Genau, deswegen fand ich aber zumindest diese Reaktion der Mannschaft beachtenswert in dem Fall. So.
Absolut. Ich meine, wirkt am Anfang auch so im Video, da waren die alle so ein bisschen perplex und leicht schockiert und regungslos. Und von daher macht es auch Mut, dass die dann so reagieren. Das kann man schon nochmal sagen, weil sowas kann ja auch in die Hose gehen. Also egal, ob es gerechtfertigt ist oder nicht. Es gibt Mannschaften, die lähmt sowas, weil die dann eingeschüchtert sind, weil die eh schon kein Selbstbewusstsein haben. Ich würde jetzt erstmal behaupten, dass das Gegenteil bewirkt hat. Und dass es jetzt sowieso auch kein Thema mehr sein wird.
Dafür war ja auch der zum einen der sportliche Wert von Schulz nicht hoch genug. Hm. Er war jetzt auch als Leihspieler natürlich keiner, der jetzt für eine langfristige, also klar, man hätte ihn fest verpflichten können, die Option gab es, aber trotzdem für eine Langfristigkeit steht das da nicht. Und er war jetzt dementsprechend ja auch kein Lautsprecher, auch als Spieler, der die Sprache jetzt nicht beherrscht und so. Also da reißt man sich jetzt, glaube ich, im Mannschaftsgefüge eben nichts ein, sportlich wie menschlich. Und genau, also das ist eben die Frage immer, wie geht man mit dieser Mannschaft, die in den letzten Jahren so viele mentale Probleme hatte, um? Und ich fand es imponierend, wie Sandro Schwarz mit dem, also Sandro Schwarz scheint ja schon sehr dafür, seiner Mannschaft Vertrauen zu schenken und sich vor sie zu stellen. Ne? Also der ja immer wieder sagte, ich werde bei meiner Mannschaft nicht grundsätzlich, nein, meine Mannschaft hat mich nicht im Stich gelassen, nein, ich vertraue in die Qualität der Jungs und dass hier ist eine super Atmosphäre und das Miteinander stimmt. Und Paul Dardai sagt ja auch, das sind alles liebe Jungs, in der Kabine stimmt's auch, aber eben auf dem Feld nicht. Und da muss man vielleicht nochmal ein paar Schrauben dann drehen. Und das ist jetzt ein etwas anderer Ansatz, ohne jetzt zu behaupten, dass Dardai der kalte, harte Hund sei. So, das ist ja auch kein kompletter Schleifer. Aber es ist ein etwas anderer Ansatz und vielleicht ist das etwas, was in der Mannschaft etwas bewirkt. Wir gehen noch auf das Bayern-Spiel ein, aber hat ja vielleicht auch schon eine Wirkung gezeigt. Nach dem Bremen-Spiel, nachdem Paul Dardai vielleicht ja sogar einen ähnlichen Ansatz gewählt hat wie Sandro Schwarz und nach dem Bremen-Spiel festgestellt hat, nope, da müssen wir anders durchgreifen. Mhm. Aber gut. Jemand, der jetzt ganz frisch dabei ist bei den Profis oder jetzt seit ein paar Wochen auf jeden Fall schon mittrainiert, aber jetzt quasi offiziell ein Teil davon ist, ist Ibrahim Maser. Hat jetzt in der Woche oder in der vergangenen Woche seinen ersten Profivertrag unterschrieben bei Hertha. Eines der großen Talente, von denen man sich ja erhofft hat in den Wochen und Monaten zuvor, dass die es bei Hertha schaffen. Gleichzeitig gibt es bei Hertha in den letzten Jahren diese latente Angst, dass genau die Jungs sich gegen Hertha entscheiden aufgrund ihres Talents und ihrer Perspektive, dass die sagen, war nett, Leute, ich bin dankbar für die Ausbildung, aber ich sehe mich hier nicht als Profi, was ja zum Teil auch verständlich ist. Aber Ibrahim, genannt Ibo, Maser hat sich dagegen entschieden und mit 17 Jahren jetzt seinen Profivertrag unterschrieben. Und gegen den FC Bayern auch sein Debüt gefeiert. Misha, wie schätzt du die Personalie ein? Was ist das vielleicht auch für eine Signalwirkung?
Naja, ist auf jeden Fall eine starke Signalwirkung auch, dass er jetzt mit 17 gleich einen Profivertrag bekommt. Das ist natürlich auch schon eine Hausnummer. Ich glaube, viele Spieler kriegen das bei Hertha oder haben es in der Vergangenheit ein bisschen später bekommen.
Dazu muss man sagen, es ist ein zweistufiger Vertrag, wenn ich es richtig verstehe, weil der wirkliche Profivertrag dann mit 18 Jahren quasi unterschrieben wird, beziehungsweise dann in Erfüllung geht. Es ist jetzt erstmal ein Jahr noch so eine Art Fördervertrag, aber es ist vertraglich alles geregelt.
Eben, aber auch das jetzt zu sagen, du nimmst jetzt so eine Vertragsform, in der du dir jetzt schon mal zusicherst oder einfach sicherstellst, dass er danach Profi bei Hertha wird, ist ja auch schon mal, also das auf jeden Fall habe ich in der jüngeren Vergangenheit bei Hertha nicht gesehen. Von daher würde ich das sagen, ist auf jeden Fall ein positives Signal. Und zu seiner, also zur Personalie Mazza selber, ich kenne ihn tatsächlich noch nicht so gut. Ich fand auch, er hat ein relativ unaufgeregtes Spiel gemacht, wo jetzt nicht viel passiert ist. Er ist mir zumindest jetzt nicht wirklich aufgefallen. Aber, und das muss man auch sagen, in der Vergangenheit hatte ich immer das Gefühl, Hertha hat unfassbar viele Defensivspieler immer aus der Jugend hochgezogen.
Guter Punkt.
Außer vielleicht noch ein Gangkamm. Von daher ist das jetzt auch mal einfach interessant zu sehen, dass du da jetzt wirklich irgendwie im zentralen Mittelfeld einen Spieler hast, der auch ein bisschen das Spiel prägen kann. Und das wäre natürlich, wäre schon toll, mal auf der Position was zu haben.
Ja, wenn ich darüber nachdenke, davor war es wahrscheinlich Lazar Samardžić, den man hochgebracht hat, und davor Arne Meyer, wenn man über so zentrale Spieler nachdenkt, auch wenn es unterschiedliche Spielertypen sind. Aber dementsprechend stimmt, waren oftmals Innen- und Außenverteidiger, die man dann ausgebildet hat. Zu Maser kann ich sagen, ich hab den jetzt schon öfter spielen sehen, ist ein sehr interessanter Spielertyp. Es sind keine Vergleiche, es soll nur veranschaulichen, was man sich vorstellen kann. Man sagt, soll niemals sagen, der Nächste das und das. Aber er erinnert mich ein bisschen an Jovetic. Also jemand, der in der Jugend auch notbedingt oftmals auf der als Mittelstürmer eingesetzt wird, der aber eigentlich eher so eine Art Zehner ist, falsche Neun. Also ein sehr wendiger Spieler, sehr viel Spielintelligenz und Flair, kann dribbeln, kann sich sehr gut also ein sehr gutes Gefühl für Zwischenräume, hat auch die Technik, hat einen guten Abschluss, also kommt einfach sehr viel über Flair und Spielverständnis und Das erinnert mich, wie gesagt, sehr an Jovetic irgendwie. Und klar, muss sich körperlich natürlich weiterentwickeln. Das ist in dem Alter relativ normal. Wenn du jetzt kein Pascal Clemens bist und schon aussiehst wie Mitte 30 gefühlt, dann ist das so. Aber ich glaube, auch gegen Bayern hat er mir in 1-2-10 tatsächlich schon gut gefallen. Hat einen Schuss, glaube ich, abgegeben und einmal noch diesen Schuss von Toussaint zum Ende hin vorbereitet, indem er zumindest in den Strafraum gekommen ist und dann auf Ijuka abgelegt hatte. Also, ist mir auch im TV aufgefallen, hat schon bei den Profis jetzt in seinen wenigen Minuten sehr aktiv kommuniziert, was ja auch gut ist, ne, und für keine Unsicherheit spricht, sondern der will schon gleich mittendrin sein. Und ja, also ich glaube auch jemand, wenn man immer so ein bisschen plakativ von diesen Käfigkickern spricht, die gibt's ja immer weniger im klassischen Sinne, ja. Aber wenn man sich die Attribute davon vorstellt, die man letztendlich auf dem Feld sehen kann, dann ist ein Maser, geht sehr in diese Richtung. U-Nationalspieler, und ja, ich glaube, auf den kann man sich tatsächlich freuen. Und auch wenn man, und gleichzeitig muss man natürlich auch da immer gucken, wartet ab, Leute, der wird jetzt nicht sofort Stammspieler, der wird auch mal in ein Loch fallen, das ist alles so normal. Also man dachte doch auch bei Marton Dardai, klar, Abwehrchef jetzt für die nächsten Jahre, und dann hat es trotzdem eine Zeit gebraucht, bis man nach diesem ersten Hoch wirklich sich etabliert. Und mal sehen, wie das bei Maser abläuft, aber jetzt schon jemand, dem man, glaube ich, Vertrauen schenken kann.
Vielleicht ja auch in der zweiten Liga, also ne,
ja.
Wir wissen ja, da wäre das auf jeden Fall super. Weil ich glaube, da würde er noch mehr Spielzeit bekommen, generell unsere Jugendspieler. Auch ein Linus Gechter, den sehe ich in der zweiten Liga.
Oh, ja.
Als ne, einer der Säulen hinten. Und ich glaube, dass dann auch, gerade wenn er jetzt so ein zentraler Mittelfeldspieler ist und irgendwie Technik und eine gute Technik hat, dass das Spiel für ihn dann auch gut sein wird, weil du halt als Hertha in der zweiten Liga auch viel mehr den Ball haben möchtest.
Ja.
Oder wirst.
Ja.
Ne?
Und die Situation kennt er bestens aus den U-Mannschaften, wo Hertha ja immer die dominierende,
genau,
Mannschaft ist. Ja, ja. Das stimmt. Ja, nee, genau. Und ja, wie gesagt, es ist eine Signalwirkung vielleicht auch an andere talentierte Fußballspieler. Das ist ja auch ein weicher Faktor auf jeden Fall, der da mitschwingt. Mit Pascal Clemens und Co. gibt's da auf jeden Fall noch genug Spieler, die da auch demnächst folgen könnten, sollten, müssten. Und schauen wir mal. Gut, was auch folgt, Mensch, ist das eine Überleitung, ist die Hertha-Mitgliederversammlung am 14. Mai. Ist eine Mitgliederversammlung, die erstmal unscheinbar daherkommt, würde ich sagen, aber vielleicht ja doch ein bisschen Zündstoff mit sich bringt. Bis dahin könnte zum einen es so sein, dass Hertha bis dahin offiziell abgestiegen ist, wenn man es negativ formulieren möchte. Na, dann ist nämlich auch das Spiel gegen Köln gewesen, wenn ich richtig informiert bin. Und dann kann es rechnerisch schon vorbei sein. Das kann die Stimmung auf der MV auf jeden Fall beeinflussen. Es ist aber eben auch so, dass die Vereinsführung, bis, wenn man jetzt mal Hertha im Austausch ausklammert, wo ja nicht so viele da sein konnten, dass sie diesmal erstmals auf die Mitglieder trifft, seit dem Bobic aus, seit dem 777-Einstieg und seit der Verkündung der Frauenfußballabteilung. Das ist natürlich nicht ohne, und das wird sicherlich in der Aussprache und auch in dem, was vorher Kai Bernstein und so weiter in ihren Reden vortragen werden, auf jeden Fall ein Thema sein. Micha, was glaubst du, Wie wird da die Aussprache sein? Also es ist natürlich jetzt erstmal eine sehr allgemeine Frage, aber es geht ja immer um so ein Stimmungsbild auch ein Stück weit.
Ja, es ist schwierig einzuschätzen. Ich meine, mein Eindruck, den ich bisher habe, und das ist halt auch ein bisschen verzerrt, ich lese dann halt auf Twitter 1000 Kommentare, wie schlecht denn jetzt Bernstein ist, und ein Jahr ist er im Amt und wir steigen ab, und ne, also wirklich, ich kann nur den Kopf schütteln, es ist ja völlig klar, aber das, wenn ich diese Kommentare lese, habe ich so die Befürchtung, dass die Stimmung aufgeladen sein wird, gerade weil ich auch schon fest damit rechne, dass wir in Köln absteigen, und weil man halt durch diesen ganzen Hype um Bernstein natürlich jetzt auch das doppelt so hart zurückbekommt. Und davor habe ich einfach Angst, und da hoffe ich einfach, dass man da irgendwie auch mit einer gewissen Ruhe und einfach mit Inhalten jetzt diesen Vorwürfen entgegnet und sagt, pass auf, der Bernstein ist jetzt einfach kein Geschäftsführer, sondern der ist Präsident und der badet da Fehler aus, die gehen fast Jahrzehnte zurück. Von daher habe ich davor schon so ein bisschen Angst.
Es geht ja darum, es geht ja um Aufarbeitung und nun werden Menschen, die Hertha BSC gegenüber negativ eingestellt sind oder mir gegenüber negativ eingestellt sind. Es gab ja letztens auch einen sehr schönen Kommentar auf iTunes in den Bewertungen, wo man mir unterstellt, dass ich ja in Wirklichkeit, das wissen ja viele nicht, habe ich ja alle Fäden in der Hand bei Hertha. Also
alles.
Hab ja auch die Vertragsverlängerung von Mittelstädt eingefädelt und so weiter.
Ja, und da Sidekick auch, bist du doch auch.
Nee,
Steven ist dein Sidekick.
Steven ist mein Sidekick, ja. Aber den habe ich jetzt rausgeworfen, das ist mir nichts mehr. Der hat sich verändert seit seinem neuen Job, alle sagen das.
Ja, kann ich nur unterstreichen.
Das ist wirklich eine Arroganz geworden, das ist wirklich ganz unangenehm. Mm. Ja, machst nix. Nee, aber, das, was ich hier sage, wird gewisse Leute nicht mehr überzeugen. Weißt du, was ich meine? Weil die so festgefahren sind, dass ja dahingehend einfach das ist verloren, argumentativ, wenn man so möchte. Was heißt argumentativ? Es ist eben nicht argumentativ, aber die holst du nicht mehr zurück. Am Ende des Tages geht es um Verantwortlichkeiten und ich habe so ein bisschen das Gefühl, anderen sind die Teller runtergefallen und Kai Bernstein wird dabei erwischt, wie er die Teile aufsammelt und Leute gucken nur auf dieses Bild und sehen, ah ja, Bernstein im Amt, Abstieg, alles klar, wir haben den Schuldigen gefunden. Und das ist natürlich dermaßen unterkomplex und monokausal gedacht, denn die Fehler wurden, also wenn Hertha absteigt, ist das mehr als verdient. Es hat kein anderer Verein in der Bundesliga so sehr verdient wie Hertha BSC aufgrund der letzten Jahre, aber eben aufgrund der letzten Jahre. Nicht aufgrund der letzten, ja, teilweise auch der letzten Monate, aber auch da von Personen, die nicht Kai Bernstein heißen. Vielleicht ist in so einer Situation, die so unübersichtlich ist, die so chaotisch ist, die so undankbar ist, wird nicht alles richtig gemacht werden. Das ist, wer macht das denn? Also wer kann denn von sich behaupten, alles richtig zu machen in seinem Job und so weiter? Aber was ich sehe, ist, dass mit Kai Bernstein ein Wandel im Verein stattfindet, dass ein Bewusstsein für die Probleme geschaffen wird, dass zum ersten Mal jetzt dieser finanzielle Konsolidierungsweg, der viel früher hätte ausgerufen werden müssen, angegangen wird, ne? Und dann sind es halt Kai Bernstein, Tom Herrich und Co., die Leute entlassen, die den Mitgliedern die Würstchen auf der MV wegnehmen wollen, die Schweine immer auf die Kleinen, immer auf den Mann da unten. Das ist natürlich aber sehr populistisch gedacht. So, und gleichzeitig wäre es ja, wie soll ich sagen, unglücklich von Kai Bernstein, genau das so zu formulieren und zu sagen, ja, guckt nicht mich an, sondern guckt Freddy Bobic, Michael Preetz und Werner Gegenbauer an. Das kannst du ja nicht machen, das ist ja schlechter Stil. Sondern du kannst nur immer wieder von dem eigenen Weg quasi aus dem eigenen Weg zehren und den aufzeigen und versuchen, die Leute mitzunehmen. Alles andere kannst du nicht machen. Und da bin ich sehr gespannt, wie die Stimmung da auf der MV sein wird. Und da, wo Hertha jetzt, wie gesagt, ist, das hat nicht Benny Weber zu verantworten oder ähnliches. Man kann über Sachen diskutieren, wie hätte man sich nicht von Freddy Bobic bereits im Winter trennen müssen?
Absolut.
Hätte man nicht Sandro Schwarz früher entlassen können? Aber das sind im Gesamtbild sind das kleine Mosaiksteine. So. Und das Gesamtbild ist aber eigentlich ein anderes. So. Die verändern das Gesamtbild nicht ganz. Und da würde ich mir eine Sachlichkeit wünschen, aber wir alle wissen, wie MVs sind, wir alle wissen, wie Aussprachen sind. Sachlichkeit, naja, schwankt da. Nennen wir es mal so.
Am Ende ist es ja auch Fußball und Leute sind mit diesem Verein verbunden. Man kann es denen in gewisser Weise auch nicht verübeln, solange es irgendwie sich in Grenzen hält.
Ja. Es wäre bloß unangebracht, mit den Fackeln und Tomaten auf die MV zu kommen und die aktuell handelnden Personen da extrem anzugreifen, sondern zu sagen, ey, wir lernen jetzt einfach mal aus der Geschichte dieses Vereins. So. Gut, ansonsten glaube ich, werden noch Themen sein, natürlich, also ich könnte mir vorstellen, dass dieser, wie soll ich es nennen, der weiterhin Informationstunnel grabende Maulwurf ein Thema sein könnte. Ne? Mhm. Also es ist einfach nach wie vor ein Problem dieses Vereins. Wir haben In der letzten Podcast-Folge wurde auch nochmal drüber geredet, wie jetzt auch Abstimmungsergebnisse und ähnliches einfach unmittelbar bei der Springer-Presse landen.
Absurd.
Und der Kreis der Leute, die noch da sind, seitdem es auch diese ganze Maulwurf-Problematik gibt, der wird immer kleiner. Ne? Man sollte jetzt nicht auf einzelne Leute mit den Fingern zeigen, aber viele Personen, seitdem es diese Problematik gibt, sind nicht mehr im Verein. So. Und da könnte es auch eine Reaktion der Mitglieder geben, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass da mal eine Frage kommt in die Richtung. Es wird einen Bericht der Geschäftsführung geben, also wird auch nochmal über die finanzielle Schieflage gesprochen. Und wie gesagt, es wird sicherlich auch nochmal, die Vereinsführenden müssen sich auch nochmal verantworten, sag ich mal, und auch nochmal Transparenz schaffen, in was der 777-Einstieg bedeutet und so weiter. Das wird, ne, das ist auch die erste Gelegenheit dazu, abseits von irgendwelchen Videos und Pressekonferenzen. Und es gibt zwei Anträge zur Satzungsänderung. Den einen werden wir jetzt nicht zerpflücken, der ist ein bisschen komplexer und ausführlicher. Da geht es letztendlich um die Präsidiumszusammensetzung und in welchen Formen und in welcher Anzahl an Präsidiumsmitgliedern das Präsidium handlungsfähig bleibt. Ich weiß nicht, ob die öffentlich eingänglich sind oder ob man nur, wenn man eine Mail bekommen hat, von Hertha BSC als Mitglied kann man die öffentlich einsehen. Aber das werden wir jetzt hier nicht zerpflücken. Da muss man eher fast schon Jurist für sein und da kann man sich dann eher die Finger dran verbrennen. Das andere ist sehr kurz gefasst, auch in der Formulierung, und die lese ich jetzt einfach mal vor, die Forderung. Antrag auf Satzungsänderung. Die Mitgliederversammlung möge beschließen, folgenden Passus der Satzung hinzuzufügen. Der Verein enthält sich aller politischen und religiösen Stellungnahmen und Positionierungen. Misha, du bist jemand, der politisch und, ja, religiös ist doof formuliert, aber sagen wir mal politisch, sehr engagiert ist, der in dem Bereich arbeitet, der schon Workshops bei Hertha gegeben hat. Dementsprechend betrifft dich dieses Thema sehr oder fasst dich auf jeden Fall an dieses Thema. Was hältst du von diesem Vorschlag? Was hältst du davon?
Ja, schwierig. Also natürlich nix, um's kurz zu fassen. Mich wundert's natürlich auf der anderen Seite auch nicht. Und als ich das gelesen habe, habe ich auch direkt. Also das ist eigentlich der größte Grund für mich, jetzt auf die Mitgliederversammlung zu gehen, weil dagegen möchte ich auf jeden Fall stimmen. Und ich habe auch überlegt, ob ich mich ans Mikro stelle, um mal ein Gegenargument zu bringen oder Argumente. Nun ist nur die Frage, wie man sowas natürlich begegnet. Also es ist ja, ich glaube, auch gerade alle bei uns von Hertha Base, wir sind ja uns da einig, dass das Murks ist und dass sich Hertha auf jeden Fall politisch positionieren sollte und was auch immer religiöse Positionen bedeuten.
Ich glaube, da geht's teilweise sogar irgendwie darum, dann, also ich ist jetzt nur ins Blaue geraten, aber wenn es auch um Stellungnahmen geht und so, dann geht's wahrscheinlich sogar darum, dass Hertha auf Twitter nicht irgendwie frohes Zuckerfest wünschen soll oder so.
Ja, genau, das hatte ich mir auch gedacht, ja.
Also sowas.
Aber dann ja auch nicht frohe Weihnachten, oder? Und da habe ich mir halt überlegt.
Moment mal, wir sind ja immer noch in Deutschland, ja?
Ja, weißt du, genau, ja. Das ist eigentlich das Argument, was man dann ja eigentlich entgegnen muss, weil das ist nun mal religiös. Und ich glaube, ihn wirst du damit nicht überzeugen, aber du wirst auf jeden Fall verhindern, dass es zwei Drittel gibt, die sich dazu äußern.
Das glaube ich auch.
Die da dafür stimmen. Ich glaube, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das durchgeht. Aber ein bisschen Angst habe ich trotzdem, ja.
Ach du, es muss ja nicht mal durchgehen, um ein niederschmetterndes Ergebnis zu erzielen.
Das stimmt auch.
Stell mal vor, keine Ahnung, 40% sind dafür. Das ist ja auch bitter, obwohl es nicht durchgeht. Das zentrale Argument ist für mich, also, das steckt ja genau in dieselbe Kerbe wie Politik raus aus dem Fußball.
Ja.
Und das ist ja ein absoluter Trugschluss. Denn der Fußball, es gibt mittlerweile kaum noch gesellschaftliche Lagerfeuer. So, gibt es kaum noch. Die Kirche wird immer unattraktiver für Menschen. Es zerfleddert immer mehr. Und der Fußball ist einer der letzten Lagerfeuer in der Richtung. Dort versammeln sich Menschen jeglicher Abstammung, jeglicher sozialer Herkunft, jegliches Einkommensvermögen und so weiter. Und das gilt es zu schützen. Und das ist Vielfalt. Und Vielfalt gilt es zu schützen. Und man kann Hertha auf einer sportlich fußballoperativen Ebene sehr viele Vorwürfe in den letzten Jahren machen. Aber wo man Hertha eigentlich nie Vorwürfe machen kann, ist das gesellschaftlich-politische Engagement dieses Vereins und seiner Fans. So, das geht aber Hand in Hand. Wenn der Verein das nicht fördert, wenn der Verein das nicht vorlebt, dann machen auch die Fans nicht so richtig, weil sie sich, glaube ich, nicht gehört fühlen. So, das muss ein Hand in Hand gehen. Und Hertha hat ja eine eigene Abteilung dafür auch. Hm. Fußball ist Politik. So, das war es immer. Das war es immer. Es ist ein Sport der Arbeiterklasse. Es ist ein Sprachrohr für gesellschaftliche Forderungen. Es ist eine Begegnungsstätte von gesellschaftlichen Schichten. Und wir alle sind politische Wesen. So. Und das irgendwo ausklammern zu wollen, ist Bullshit. Alles, was wir tun, konsumieren und so weiter, hat in irgendeiner Form eine politische Note. So. Das ist anstrengend. Ja. Aber es ist in einer Demokratie erforderlich. So. Eine Demokratie ist ein Privileg. Privileg, eine Entscheidung treffen zu können. Und dafür braucht man verschiedene Einflüsse. So. Und dafür sind diese Dinge da. Und dafür ist auch der Fußball da. Und Hertha versteht sich auch als der Hauptstadtverein. Das ist nochmal eine andere Note als andere Vereine, ne? Weil hier nochmal Politik noch mehr stattfindet und weil Berlin eine zutiefst politische Stadt ist. Ne? Haben wir im ersten Mal wieder gesehen. Aber auch generell ist die politische Geschichte und die politische Kraft und die politische Überzeugung der Stadt eine besondere. Und davon ist Hertha ein Verein. Und Hertha hat sich immer als Verein der gesamten Stadt verstanden. Und Hertha hat sich auch immer als ein Verein verstanden, der Werte fortlebt. Und Werte, die, und das ist ja auch immer wieder so krass, worum geht's denn da bei politischen Stellungnahmen und Positionierungen? Es geht ja nicht darum, dass Hertha plötzlich in den politischen Diskurs einsteigt und sagt, wir wollen übrigens Steuererhöhung und wir wollen das bedingungslose Grundeinkommen und macht doch mal die Grünfläche. Darum geht's doch gar nicht. Es geht ja um vermeintlich selbstverständliche Werte.
Ja, ja.
Gleichberechtigung, Vielfalt, Inklusion, ein friedliches Miteinander, eine Sichtbarkeit auch für Menschen der LGBTQ, IA und so weiter. Und das sollten selbstverständliche Dinge sein. Wir merken am täglichen Diskurs, dass es leider nicht so ist. Aber das macht das, was Hertha da macht. Es sollten politische Selbstverständlichkeiten sein, diese Position einzunehmen. So. Und es wäre natürlich ein Problem, wenn Hertha plötzlich, keine Ahnung, also wie gesagt, die Dinge jetzt, irgendwelche komischen Sachen, irgendwie in die Rentenpolitik plötzlich ein Statement absetzt. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Aber davon reden wir ja gar nicht. Und ich habe das Gefühl, das ist erstmal alles das. Und jetzt noch eine subjektive Einschätzung. Fußball raus aus den Stadien, kommt dieser Zuruf oder diese Forderung kommt meistens aus einer bestimmten politischen Ecke. So.
Ja, genau.
Ich habe das noch nie von vermeintlich Menschen, die eher links sind. Oder komplett
so wie die
links.
Twitter-Bio, weder links noch rechts.
Exakt.
So.
Ja,
also wir wissen genau.
Und welcher Verein hat zuletzt beschlossen oder das groß als Motto rausgegeben, Fußball raus, also Politik raus aus dem Fußball? Hansa Rostock. Mhm. Als Reaktion auf rechtsextremistische Banner in der Kurve, unter anderem. So. Und das halte ich für sehr gefährlich. So. Weil man diese Tür, in deren Köpfen, Menschen, die sowas fördern, schließt man eine Tür. Aber man macht eigentlich eine ganz andere auf. So. Und deswegen ist das nicht nur eine unsinnige Forderung in meinen Augen, sondern sogar eine gefährliche.
Ja, vor allem ist es ja eigentlich, also ich habe immer gesagt, die ganzen Themen, wo man sich irgendwie gegen Diskriminierung einsetzt und für Rechte von Minderheiten einsteht, die sind im Prinzip gar nicht politisch. Sie werden erst dann politisch, wenn du dich dafür einsetzen musst. Wenn sie notwendig werden. Erst dann ist es Politik. Davor ist es eigentlich ein gesellschaftlicher Grundkonsens, der herrschen müsste. Ja. Und diese Person, die den Antrag gestellt hat, ich gehe jetzt mal stark davon aus, hat in ihrem Leben noch nie Diskriminierung erfahren. Sonst kann ich mir das anders nicht vorstellen. Zumindest nicht die Diskriminierung, von der wir reden. Ja, und jetzt nicht, vielleicht fühlt er sich als weißer Mann angegriffen und findet es irgendwie schlimm, dass man heutzutage, weiß ich nicht, gendert und sowas und dass man sich als Mann für alles rechtfertigen muss, aber wir wissen ja alle, dass das nicht nichts mit Diskriminierung zu tun hat. Es ist natürlich jetzt auch ein kleiner Vorwurf, ein kleinen, den ich hier in die Richtung mache, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen und von daher finde ich es unfassbar wichtig. An der Stelle kann ich auch einfach nochmal alle Mitglieder aufrufen, am Sonntag nach dem Köln-Spiel dahin zu kommen und dagegen zu stimmen, weil ja, das ist nicht der Verein, den wir haben wollen und den Backlash, den auch Rostock bekommen hat und das Ansehen, was darunter noch mehr gelitten hat, als es schon war. Ja. Das will ich für meinen Verein nicht haben.
Ey, und wie gesagt, ich finde, man kann bei Hertha in den letzten Jahren auf sportlicher Ebene so viel kritisieren, aber ja, wofür der Verein wirklich steht und worauf man als Fan auch stolz sein kann, ist, wie sehr sich dieser Verein engagiert und wofür dieser Verein stehen will. Diese Weltoffenheit, diese gelebte Vielfalt, das am Ende des Tages ist doch auch das ein Verein. So, darum geht's doch. Es geht doch um Sichtbarkeit, es geht doch um Repräsentation. Und dass Hertha diese Bühne so nutzt, ist ehrbar und sollte so bleiben und gut ist.
Und es geht vor allem übers Pinkwashing hinaus, würde ich sagen.
Weil ja, das stimmt.
Weißt du, weil das, ja, Vereine müssen das machen. Ja, das ist völlig klar.
Ja.
Und
ja, ja,
dass man allein irgendwelche irgendwie Grafiken auf Twitter postet, ist völlig so, das ist Pinkwashing. Aber dann sich wirklich in die Gesellschaft reinzugehen und mit diesen Leuten etwas zu machen und diese Workshops anzubieten und so weiter und so fort, das ist dann halt der nächste Schritt und den macht Hertha und ich glaube,
genau, Hertha lebt
da,
das
können wir stolz sein. Ja.
Hertha lebt das durch Workshops, durch Konzepte wie Wo ist Lotte und so weiter. Ja. Gut, dann haben wir das Thema auch abgehakt und
jetzt kommen wir mal wieder zum Fußball.
Endlich.
Wir wieder sportlich werden hier, die ganze Politik-Gacke. So.
Auch mal wieder Männer beim Schwitzen zu gucken. Gut, machen wir jetzt, beziehungsweise reden darüber. und reden jetzt über das Bayern-Spiel. Let's go.
Spielanalyse.
So, willkommen zur Spielanalyse. Und das stimmt ja erstmal gar nicht, weil wir reden jetzt erstmal noch über das davor, währenddessen, danach, wenn ich so will. Misha, du warst in München dabei und kannst mal von der Auswärtsfahrt erzählen. Denn ey, was bleibt denn Hertha-Fans aktuell? Es ist nicht der sportliche Erfolg. Es muss ja irgendwas anderes sein. So, und das hast du wieder erlebt mit 5.199 anderen, um es mal ungefähr genau zu beschreiben. Es waren ja, knapp über 5.000 waren ja dabei.
Ja, ich würde sogar sagen, es waren am Ende noch mehr. Also echt? Das war die offizielle Zahl. Mhm. Und auch mit allen, denen ich geredet habe, dann in den angrenzenden Blöcken, vielleicht irgendwie noch ExilhertanerInnen, die dann dort waren. Ich könnte es mir vorstellen, bin mir nicht zu 100% sicher, aber es war schon eine massive Anzahl an Hertha-Fans. Aber ja, genau, ich war auf dem Trip quasi mit meinen Freunden, zum Teil auch von Hertha Base.
Wer war denn dabei?
Grüße an Alex. Und genau, sonst war noch Paul von den sogenannten da und zwei weitere Freunde von Los Spritos. Und wir waren Teil der OFC-Fahrt, die vom Verein organisiert war. Das war ein Angebot, was wir uns nicht, wo man nicht Nein sagen konnte. Wir konnten irgendwie für 60 Euro hin und zurück mit dem ICE, das war sogar der Sprinter-ICE, wir waren in 4 Stunden da.
Boah, stabil.
Und wir hatten ein Weißwurst-Frühstück, all you can eat mit Ethebär.
Gut, da bin ich geteilter Meinung. Frühstück mit Ethebär würde ich machen, Weißwurst kannst du mich mit jagen. Also
wirklich, ja?
Ja, das ist wirklich, also.
Das ist sogar ich.
Ich muss es nur sehen und will kotzen. Also es ist wirklich überhaupt nicht meins. Also ich könnte kulinarisch in Bayern nicht überleben.
Es gab auch Knacker und Brezel.
Ja, okay. Na gut.
Also es gab quasi auch für die. Aber bei uns waren wir auch geteilter Meinung. Also es gab Leute, die meinten, Das musste ich jetzt nicht ein zweites Mal essen und andere kannten es natürlich schon und lieben es. Und ich muss sagen, mir hat es auch geschmeckt. Also,
wie war es denn mit Ete?
Ja, wir haben den einfach schon in der Bahn getroffen. Also wir sind gerade irgendwie mit der Tram dann zum Veranstaltungsort gefahren und dann stand da Ete Bär irgendwie neben uns.
Spannend.
Und in der Bahn mit seinen Enkelkindern, glauben wir, alle in Hertha-Klamotten angezogen, eingekleidet. Und genau, dann waren wir da und es war wirklich super schön und also er hat quasi uns Hertha-Fans komplett aus der Seele gesprochen. Er wurde ja da zum Fahntrainer geehrt, ne? Und dann gab es irgendwie eine kleine Einleitung.
Zusammen mit Sverrisson, aber der war jetzt nicht da.
Ah, okay, gut, das wusste ich nicht mal. Aber genau, also es waren der OFC vom OFC Hertha München, dann Kai Bernstein und Ete standen halt irgendwie so oben und dann hat Ete halt erstmal so ein bisschen aus dem
Schwank
geplaudert. Und das war wirklich, ey, ja, mein Herz ist aufgegangen, weil der ist am Anfang war er so ein bisschen zurückhaltend, aber er hat halt gemerkt, so je mehr er redet, desto mehr Resonanz kam von den Fans und die Spieler heute, die wissen ja gar nicht mehr, was es bedeutet, für Hertha zu spielen und wir brauchen Leute, die kämpfen für den Verein und wenn alles gut läuft, dann kriegen wir noch die Relegation und dann hat er alle geklatscht und dann dachten wir so, okay, jetzt ist es vorbei und dann hat er wieder angefangen. Ja, also so ein Opi halt auf einer Familienfeier, ja, der immer mehr redet und das war irgendwie, ja, es war süß auf jeden Fall und ich glaube, der ganze Rahmen war irgendwie entsprechend, weil es war jetzt irgendwie nicht so völlig aufgedunsen und ohne viel Show.
Nicht mehr Big City Club.
Nicht mehr Big City Club, ja, da hat sich was geändert. Ja, genau, und auch Kai hat noch ein paar Wörter an die Gruppe gerichtet und Kai selber hat quasi schon so ein bisschen vom Abstieg geredet. Also er meinte dann, ich hoffe, dass wir trotz des Abstiegs immer noch zusammenhalten oder so eine Phrase war das jetzt nicht der genaue Wortlaut und dann war ich so, oh mein Gott, okay, wenn du das schon sagst.
Er meinte wahrscheinlich schon noch im Konjunktiv, aber war vielleicht nicht perfekt formuliert.
Ja, ja, aber am Ende kann ich es ihm auch nicht verübeln, weil ne, das ist sowieso, das ist der zweite Aspekt, also bevor ich nach München gefahren bin, hatte ich eigentlich keine Lust mehr und ich dachte so, okay, wie, mit welcher Einstellung fährst du jetzt auf ein Auswärtsspiel, wo du eigentlich weißt, da ist nichts zu holen.
Ja.
Im schlimmsten Fall kriegst du eine richtige Packung und du bist sportlich sowieso völlig abgeschlagen.
Das ist ja auch das Ding, ne? Also das Spiel war am Sonntag, dementsprechend waren die anderen Partien schon gelaufen an dem Wochenende soweit, also alle wichtigen. Und da war es dann eben so, dass Bochum hatte am Freitag gegen Dortmund gepunktet zumindest, unter widrigen Bedingungen.
Ja, kann man sagen. Ja.
Stuttgart hatte gegen Gladbach gewonnen und Schalke gegen Bremen.
Ja, also ich habe das Spiel mit oder die Konferenz und das Abendspiel mit Freunden geguckt, mit Herthanern und wir waren halt, ich meinte, ich möchte, dass Schalke gewinnt, ich möchte, dass Stuttgart gewinnt, weil ich will mir keine Hoffnung mehr machen. Ich habe keine Lust mehr
drauf. Aktiver Selbstschutz.
Das war wirklich Selbstschutz von Feind. Und meine Freunde haben es auch gar nicht verstanden. Also die haben das schon nachvollziehen können, aber die waren so, naja, das kann ja auch nicht sein. Und dann waren wir irgendwie, jetzt sind wir, 5 Punkte hinterm Vorletzten und 6 hinterm Relegationsplatz. Das ist schon eine Hausnummer. Aber unabhängig davon, oder vielleicht gerade deswegen, war die Auswärtsfahrt dann halt irgendwie ein bisschen ausgelassener. Und die Stimmung im Block war einfach gut. Also die war jetzt nicht, es war keine Ekstase, und ich glaube auch, hätte die Mannschaft den Kampf nicht so angenommen, wie sie es getan haben, dann wäre es noch irgendwie ruhiger gewesen, aber wir hatten da um uns herum einfach Leute, die sich die Seele aus dem Leib gesungen haben, geschrien haben und dadurch, dass man auch noch so weit oben ist, schallert es dann noch mit dem Stadiondach und das war irgendwie einfach cool. Also da gibt, ne, manchmal gibt es ja so Momente in der Kurve oder im Block, wo man ein Lied einfach 20 Minuten singt und nicht direkt wechseln muss. Und so eine Momente hatten wir einfach viel und das war schon.
Hat man da letztendlich sich selber gefeiert? Weil alle vielleicht so ein bisschen gecheckt haben, warum man das alles macht, abseits des Sportlichen? Weil wenn es nur ums Sportliche gehen würde, könnte man ja das zu Hause gucken.
So. Das stimmt, ja. Ja gut, ich glaube, es ging, genau, man hat sich selbst gefeiert. Man will natürlich irgendwie auch gerade in der Fanszenenwelt ein gutes Bild abgeben. Einfach auch im Vergleich zu anderen Fanszenen. Und es ist einfach wichtig, gerade für bestimmte Gruppierungen. Und ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Und dann wollte man halt optisch und akustisch natürlich auch einfach den Verein repräsentieren. Und so Leute wie wir, die jetzt vielleicht nicht so tief da drin stecken, die wollten vor allem sich selbst feiern und den Verein. Und das hat sehr gut geklappt. Aber manchmal, ich glaube, das Einzige, woran ich dann schon gemerkt habe, dass es nicht nur wir selbst sind, denn als das Spiel vorbei war, kam die Mannschaft halt schon nochmal kurz zum Block. Mhm. Und wir haben auf geht's härter kämpfen und siegen geschrien. Also es ist jetzt so, der letzte Funken ist anscheinend doch nicht verloren. Und das hätte ich halt gar nicht gedacht.
Das ist nämlich das hätte ich nämlich auch noch gefragt. Nachdem ja, gut, Schalke ist man früher sogar gegangen. Gegen Bremen hat man auch Richtung 70. oder sowas den Support eingestellt. Das hätte ja jetzt auch, ne, ganz anders laufen können. So, ja. Dass man der Mannschaft gar keine Beachtung schenkt, sondern auch, wie gesagt, die Ultras machen das für sich, alle Mitgereisten machen das für sich, vielleicht auch ein letztes Mal München, ein letztes Mal Allianz Arena, Attacke, mhm. Aber was da auf dem Feld passiert, nun gut, sollen sie mal machen. Aber dass das auch noch mit der Mannschaft in irgendeiner Weise verbunden ist, das war ja jetzt keine Selbstverständlichkeit.
Nö, und ich hätte es aber auch nachvollziehen können, wenn es nicht so gewesen wäre. Mhm. Also ich fand sowohl die Reaktion in Gelsenkirchen als auch jetzt zu Hause gegen Bremen absolut angemessen. Also ich meine, wenn du wirklich jedes Spiel dir anguckst, überall hinfährst und dann kriegst du so ein seelenloses Gekicke da präsentiert, da irgendwann ist da ja auch die Luft raus, vor allem, weil das ja auch Jahre jetzt sind. Das ist ja nicht nur diese Saison.
Total.
Wir haben es ja so lange mit positivem Support probiert. Gut, aber man hat eben gesehen, das scheint noch nicht irgendwie, der letzte Strick ist noch nicht gerissen. Und das fand ich eigentlich irgendwie.
Es ist für mich halt die goldene Mitte, denn für mich, ganz ehrlich, brauche es nie wieder solche Geschichten wie Leute erscheinen auf dem Trainingsplatz oder die Spieler sollen ihre Trikots in die Kurve legen. Ist meine Meinung, ich find's drüber. Das ergibt, also das bringt nichts. Das ist offene Aggression, offene Konfrontation, das ist einfach Quatsch. Das ist erstmal so meine Meinung dazu. Aber man soll die Mannschaft natürlich auch spüren lassen, wenn man merkt, das geht nicht mehr. So, was macht ihr da? Und ich finde, dann einfach den Support einzustellen, ist die beste Methode eigentlich. Das ist für mich wirklich so die goldene Mitte zu sagen, ihr spürt das, ihr spürt unseren Unmut, aber wir führen euch jetzt nicht vor oder, ne? Also, das finde ich eigentlich insofern gut oder ein adäquates Mittel.
Genau. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass tatsächlich das auch darauf zurückzuführen ist, dass es jetzt einfach schon das vierte Jahr in Folge mit Abstieg ist und dass man halt einem bleibt dann auch irgendwie selbst die Motivation, auf die Kacke zu hauen. Also weißt du, man hat auch einfach keine Lust mehr zum Trainingsplatz zu gehen. Ja, also ich hätte er da vielleicht ein paar andere Wörter gefunden, finde ich das gar nicht so schlimm. Ich finde, man kann ruhig mal zum Trainingsplatz gehen und denen eine Ansage machen. Es kommt einfach nur drauf an, wie. Aber es ist natürlich auch jetzt nur meine Meinung, aber genau dafür hatten sie einfach, dazu hatten sie, haben sie jetzt einfach keine Lust mehr und das kann ich nachvollziehen. Und von daher, du hast recht, ich glaube, das ist schon eine relativ effektive und angemessene Art und Weise, wie man gerade mit dieser sportlichen Misere umgeht.
Aber dann kommen wir doch mal zum Sportlichen, das wäre vielleicht eine ganz gute Überleitung.
Ja.
Ich stelle erstmal meinen ersten Aspekt quasi vor. Also wir haben, genau, das hatten wir vorher besprochen, aber noch gar nicht mit den Zuhörenden geteilt. Wir werden auch heute wieder jetzt im dritten Spiel in Folge, weil es einfach keinen wirklichen Sinn ergibt, das Spiel nicht chronologisch aufrollen. Ja, das ist in der aktuellen Situation einfach ein bisschen quatschig. Wir haben diesmal wieder uns dazu entschieden, einfach über gewisse Aspekte aus dem Spiel zu sprechen. Und der erste Aspekt, der relativ offensichtlich vielleicht auch ist, Hertha kann verteidigen. Ja, man hat gegen den FC Bayern 2 Tore kassiert. Man ist aber auch die Mannschaft, die vorher gegen Schalke und Bremen insgesamt 9 Tore kassiert hat. So. Und das größte Problem im Jahr 2023, würde ich sagen, ist die Defensivqualität. Denn wie gesagt, davor war es ja gar nicht so verkehrt, hatte man teilweise die sechstbeste Defensive der Liga, aber als die Automatismen im 4-3-3 nicht mehr gegriffen haben und so weiter und die Mannschaft Stück für Stück auseinandergefallen ist, hat vor allen Dingen die defensive Grundordnung dran glauben müssen. Und das war ja gegen Bremen, Pal Dardai das erste Spiel, ganz offensichtlich. Und da hat er für sich entschieden, gut, wir trainieren jetzt eine Woche defensiv und dann wollen wir mal gucken. Und im jetzt neu formierten 4-4-2, ne, was ja sicherlich auch personell bedingt war, hat man gegen Bayern verteidigt und das bis zur 60-70. Minute sehr gut. Ja, man ist auf einen schwächelnden FC Bayern getroffen, der gerade nicht vor Kreativität und Inspiration sprüht, aber das war sehr kompakt, das war eine Einheit, das waren Automatismen, es wurde die Höhe gehalten, es wurden die Abstände in den Ketten gehalten, es war, man hat die Defensive Dardai typisch hinbekommen und vor allen Dingen man hat Dardai typisch das Zentrum dicht bekommen. Im Zentrum ging gar nichts für den FC Bayern. Da hatte man ja Toussaint und Poetius und manchmal war es ein Florian Niederlechner oder einer der Flügelspieler ist mit ins Zentrum gerückt, so dass man dann teilweise eher so ein 4-2-3-1 hatte oder so, aber auf jeden Fall eine sehr gute Zentrumsverdichtung. Das hat sehr gut funktioniert, man hat den Bayern auf die Außen gezwungen und dort weiß sich der FC Bayern aktuell nicht anders zu helfen, als mit Flanken zu operieren, was gegen Uremovic und vor allen Dingen Rochel dann mit wenig Erfolg erstmal gekrönt war. Ich finde, dass die beiden Gegentore die sind schwer bis gar nicht zu verteidigen, würde ich tatsächlich behaupten. Also ich finde, beim zweiten Tor merkt man mal wieder, dass Marvin Plattenhardt große Probleme in der Antizipation von Vertikalpässen hat. Mhm. Schaltet einfach den Moment zu spät und dann ist es besonders bei dem Kingsley Coman halt zu spät. Dann ist die Situation vorbei. Beim 1-0, da hätte man als Mannschaft noch konsequenter rausschieben müssen, eigentlich, um entweder Gnabry ins Abseits zu stellen oder Kimmich noch mehr unter Druck zu setzen. Aber gegen den Bayern alle Situationen zu verteidigen, ist dann vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Und ich finde, das war schon defensiv eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den Spielen und Wochen davor. Das wäre so der erste Aspekt, den ich nennen würde. Also ein quasi, geht doch.
Ja, warum nicht immer so? Man muss auch dazu sagen, dass gerade, also dass Kimmich einfach mal wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Also gerade er irgendwie und halt so stark in der Kritik stand in den Wochen vorher. Also die beiden, das waren halt so seine typischen Chipbälle, die er ja früher irgendwie im Schlaf gespielt hat. Und das war einfach auch gut gespielt. Klar, auch Gnabry steht ein bisschen frei im Kopfball und er ist jetzt eigentlich kein Kopfballmonster. Aber ja, also es war schon gut gespielt und man kann nicht alles verteidigen. Und ich hatte wirklich riesige Angst, dass Rochel und Uremovic in der Innenverteidigung gegen Bayern.
Das muss man eben sagen, das war ja auch eine völlig neu formierte Mannschaft und eine neu formierte Innenverteidigung. Ich weiß gar nicht, ob es die Zweierkombination Rochel-Uremovic überhaupt schon mal gegeben hat. Ich würde mal vermutlich nein sagen, weil Kempf ja eigentlich immer auf dem Feld stand, der jetzt gesperrt gefehlt hat, Dardai hatte eine Muskelverletzung. Ja, also das kommt eben noch dazu, dass es in einer personellen, ich sag mal, Notsituation jetzt auch verteidigt wurde. Und zur Verteidigung gehört auch Oliver Christensen. Denn mit Fuß ist das nach wie vor Kraut und Rüben. Also die Abschläge sind weiterhin eine Katastrophe. Aber auf der Linie sehr stark gewesen. Also ein, zwei richtig gute Reflexe mit Fuß und Hand gezeigt. Und da Hertha auch vor Schlimmerem bewahrt. Es war eben nicht so, dass der FC Bayern sekündlich aufs Tor geschossen hätte. Dafür war die Verteidigung eben zu gut und der FC Bayern zu unkreativ. Aber was aufs Tor kam, hat Christensen wirklich mit Bravour gehalten. Das jetzt mit neuer Kampffrisur. Nähert sich da eher dich an, quasi.
Ja, sieht doch gut aus. Ja. Aber er macht es zumindest nicht, er macht es auch freiwillig.
Er macht. Aber ich glaube, dieses Spiel kann ihm auch was gegeben haben.
Absolut, ja. Das wäre auch eigentlich mein erster Aspekt gewesen.
Ich gleich genommen, sorry.
Christensen einfach hervorzuheben, weil er ja auch so stark in der Kritik stand, die letzten Spiele, und das auch zu Recht. Und ich glaube, dass man das auf jeden Fall positiv hervorheben kann, dass er eigentlich schon den ein oder anderen Ball hat er gerettet und dann hätte es vielleicht schon früher 0-1 stehen können und dann hätte man vielleicht komplett einbrechen können. Also das war schon wirklich gut. Genau, aber so viel mehr kann man dazu auch nicht sagen, zumal du meintest ja auch schon, das war jetzt ja nicht so, als ob wir irgendwie unter Beschuss standen, sekündlich, sondern das waren dann halt immer mal wieder so Situationen, aber auch gerade dann musst du eigentlich wach bleiben. Ne? Und das hat er dann schon ziemlich gut gemacht.
Ich wollte gerade sagen, weil selbst einfachste Flanken haben ja in den letzten Spielen zu Gegentoren geführt. Wenn man sich an die Situation erinnert, zweimal ein Einwurf einfach nicht verteidigt und dann kommt die Flanke rein und dann fällt halt das Tor. Also man konnte die Hertha-Abwehr in den letzten Wochen ja auch mit den einfachsten Mitteln überwinden. So. Und dass zumindest das jetzt mal nicht geklappt hat, ist ja schon mal eine deutliche Steigerung. Auch wenn man den FC Bayern, klar, die erst irgendwann hat die Flanke geklappt. Man kann trotzdem die Frage stellen, ob 125 Flanken auf Gnabry, Musiala und Mané so wirklich zielbringend sind. Aber gut.
Ja, also warum Mané immer den Neuner spielt, verstehe ich sowieso nicht.
Ja gut, jetzt in dem Fall ist es halt auch so, dass Choupo-Moting fehlt und dann hast du auch keinen mehr. Das ist dann, aber
ja.
Jetzt wird zum FC Bayern-Podcast. Das ist ein Thema für sich. Stimmt. Was ist denn dein nächster Punkt?
Mein nächster Punkt war das Eckenverhältnis.
Oh, okay.
Weil wir 1:18 Ecken, also 18:1 Ecken für Bayern.
Ja, aber kein Tor nach einer Ecke.
Ja, aber auch wieder keins für Hertha. Ja, gut. Und ich wollte es damit einleiten. Es ging mir dann eher generell um Standards, die einfach nicht gefährlich waren und das einfach ein generelles Problem bei Hertha ist, wo ich mir denke, wenn du schon spielerisch so wenig oder da gerade so wenig geht, was völlig klar ist, das Selbstbewusstsein ist nicht da, dann muss man doch wenigstens an anderen Stellschrauben irgendwie was machen. Und Dardai hatte ja im Vorfeld gesagt, dass Standards sehr intensiv geübt wurden.
Ja.
Klar, am Ende verteidigt da der FC Bayern und nicht irgendwie jemand anders, aber ich fand es dann noch ein bisschen schade und irgendwie die Ecke war halt dann wieder exemplarisch. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnern kannst, aber...
Ja.
Ich will ihn jetzt nicht wieder trashen, aber Plattner kann eine Sache... Das sind Flanken, wenn er nicht gerade irgendwie unter Bedrängnis steht und dann rutscht er da so aus und
ja, klar.
Es geht direkt jetzt
halt,
aus.
Ist dann bitter, dass es auch die einzige Ecke in dem Spiel ist. Also die Standardeinheit, die man da im Training hatte, konnte gar nicht wirklich ausgenutzt werden oder nochmal zur Schau gestellt werden. Aber man hat nach 18 Ecken kein Gegentor kassiert. Das ist ja auch mal eine positive Geschichte, denn auch bei der Verteidigung von Standards ist der Hertha wirklich miserabel gewesen in dieser Saison. Das hat man besser hinbekommen. Und das ist ja auch nur ein Thema von Fokus und Wachsamkeit. Gut, ich habe noch dabei, dass die personelle Rotation nicht wirklich wehgetan hat. Also man konnte auch da ja denken, ach du Heilige, Kempf, Serdar, Richter, Jovetic, Boateng, Dardai, habe ich irgendwen vergessen? Bestimmt. Alle nicht mit dabei. Und das ist natürlich schon doll. Und da hätte man ja auch da in dem Aspekt denken können, wie soll die Mannschaft denn zusammenspielen? Boetius aus einer längeren Verletzung jetzt plötzlich auch direkt wieder auf dem Feld gestanden. Ja, auch jemand, der noch nicht vor Selbstvertrauen gestrotzt hat in der Saison. Und doch finde ich auch Florian Niederlechner jetzt erstes Mal seit längerem wieder dabei. Aber ich finde, dass das gut funktioniert hat. Also Boetius, finde ich, hat ein ordentliches Spiel gemacht in der Zentrale, hat das mit gut verdichtet. Also das war noch einer seiner besseren Auftritte, finde ich, in dieser Saison. Ich finde, dass Florian Niederlechner ein auffällig gutes Spiel gemacht hat dafür, dass er ja nichts der hat ja nichts bekommen. Aber er hat ein paar Bälle echt gut festgemacht, hat einmal Matthijs de Ligt aber so dermaßen die E-Jugend zurückgeschickt. Das ist ja wirklich, das war ja karrierebeendender Stoff, den er da geboten hat an der Stelle. Mehrmals technisch ganz gut aufgefallen. Mittelstädt das erste Mal seit längerem auch wieder in der Startelf. Hat halt seinen Job gemacht. Ja, also viele haben halt einfach ihren Job gemacht, ohne jetzt groß zu glänzen, was du ja gegen Bayern eh nicht gut kannst. Aber Kenny ist mir auch positiv aufgefallen, weil er, wenn du Kenny sagst, ey, heute nur beißen, dann macht er das ja. Also,
ja.
Und ich finde, dass er eine sehr gute Körpersprache hatte, hat sich nach jedem erfolgreichen Block, nach jedem Tackling echt selbst gefeiert. Und das ist ja die Attitüde, die man in dem Fall dann auch braucht. Also trotz der finanziellen, sage ich schon, die gibt's auch, die finanzielle Notlage, trotz der personellen Notlage hat die Mannschaft einen geschlossenen Eindruck gemacht. So. Was alles andere als selbstverständlich ist in dieser Saison.
Auch gerade in Boetius hat ja nicht mal auf seiner Position gespielt, ne?
Nicht so richtig zumindest, ja.
Also ich weiß nicht, klar, dass die da variieren und manchmal dann so verschieben, dass er dann doch auf der 10 spielt. Aber ich meine, offiziell war es ja eher ein Achter.
Achter, Sechser, ja.
Den er da gemacht hat, Achter, Sechser, ja. Also nee, du, da kann ich eigentlich auch nur unterschreiben. Das war von allen irgendwie kein Glamour, aber es war halt einfach nur das, was sie eigentlich die ganze Zeit machen sollten, ohne jetzt große Ausreißer. Und das ist schon genug für das Hertha-Herz. Das reicht dann schon. Das,
ja, es ist halt auch Pal Dardai-Schule, ne?
Ja,
das nicht glänzen, auch, ja, aber den Job erledigen. Also das beschreibt ja seine Arbeit als Trainer und auch als Spieler irgendwie ganz gut. Gut, das war mein nächster Aspekt. Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe dann einfach nochmal den Aspekt, dass er neben Mazar ja auch noch zwei weitere Akademiespieler eingewechselt wurden. Klar, Derry Sherhand ist jetzt nichts Neues und der andere Name, den kann ich nicht aus... Also ich bin nicht sicher.
Heißt Stange.
Der ist einfach eine Stange, okay. Ja. Ich dachte, vielleicht wird der anders ausgesprochen. Und das sind dann ja gleich drei Spieler mit Gangkamp, vier, da hast du Mittelstädt. Also es waren schon einige Spieler aus der eigenen Akademie auf dem Platz und das ist erstmal ein positives Zeichen und es zeigt auch einfach, dass der Berliner Weg nicht nur heiße Luft ist. Und ich glaube, damit hat man einfach wieder mit Dardai einen Trainer geholt, der diesen Weg noch mehr unterstützt. Und das fand ich auch cool. Und wir haben danach drüber geredet, ob das Bayern-Spiel irgendwie das richtige Spiel ist. Weil das kann natürlich auch irgendwie einschüchternd, überfordernd wirken. Auf der anderen Seite hat Gangkamp zum Beispiel sein erstes Bundesliga-Tor gegen Bayern gemacht und
Maxi Mittelstädt hat unter Pal Dardai sein Profidebüt, glaube ich, sogar gegen Bayern oder sein Startelfdebüt damals gegen Bayern gefeiert.
Ja, siehst du? Also ich meine, warum nicht? Und gerade dann spielt man vielleicht noch ein bisschen befreiter auf, weil man halt, also niemand wird dir einen Vorwurf machen, wenn dein erstes Profispiel oder dein erster Startelfeinsatz gegen Bayern irgendwie in die Hose geht.
Und ich glaube, es gibt halt auch keinen Trainer, der dir da mehr Vertrauen schenkt. Also Pal Dardai sagt ja immer wieder, ich wurde noch nie von einem Jugendspieler enttäuscht, den ich reingeworfen habe. Und wenn der dir dieses Gefühl gibt, dann bist du auch ruhig auf dem Platz. Und ich finde, dass, wie gesagt, Mazar hat nach der Einwechslung noch mal ein bisschen Betrieb gemacht. Veit Stange ist jetzt auch nicht negativ aufgefallen. Ich meine, Robert Quasigroch und Pascal Clemens standen zumindest auch noch im Kader. Und es hätte andere Trainer gegeben, die gesagt hätten, bevor ich jetzt Veit Stange mitnehme, dann nehme ich doch lieber Jovetic mit einem heilen Bein irgendwie noch. Der schleppt sich schon auch irgendwie mit nach München. Also hättest du ja machen können. So, aber ja, Dardai hat er relativ klar gesagt, dass das alles keinen Sinn ergibt, wenn das allerletzte Spiel wäre. Die allerletzte Chance, dann hätte man das vielleicht gemacht. Aber man hat ja noch dieses Endspiel gegen Stuttgart und dann lieber den Jungen eine Chance geben, anstatt da irgendwen zu verheizen. Das ist, muss man nicht machen, ist aber eine Entscheidung, die genau für diesen Hertha-Weg steht, wäre auch noch ein Aspekt von mir gewesen. Mein, in dem Sinne, sag ich mal, letzter Aspekt ist, offensiv geht nichts. Und jetzt mag es natürlich auch ein unfairer Maßstab sein, das gegen den FC Bayern zu notieren. Aber es ist gleichzeitig der FC Bayern, der auch gegen Mainz drei Dinger kassiert hat, der in dieser Saison sowieso, also wann war der FC Bayern dieser Saison mal defensiv wirklich stabil? Also da sind schon immer wieder Momente, wo man ihn wehtun kann. Und jetzt, wie gesagt, da kommt es natürlich dazu, dass du keinen Jovetic hast, keinen Richter hast in der Situation, ne, um da die volle Offensivpower aufs Feld zu stellen. Und doch ist es offensiv sehr harmlos. Und wenn ich da leider, das mag unfair sein, herausheben muss, ist Wilfried Konga.
Ja.
Der wurde eingewechselt in der Partie zur 55. Also hatte wirklich auch knapp 40 Minuten Zeit, einen Eindruck zu hinterlassen. Und dieser war einfach wirklich nicht gut. Und wir sind jetzt am Ende der Saison, so de facto. Ne, ein paar Spiele sind noch. Und es reicht einfach nicht. Also, es war wieder so glücklos, aber auch so limitiert, das, was Konga angeboten hat. Jeder Ball war weg. Das war ja auch so bezeichnend, dass Hertha kurz vor dem 0:1, die Szene, die davor war der erste wirklich aussichtsreiche Konter, weil davor war es immer so, dass man Dudi Luke Bakio auf die Reise geschickt hat und er war völlig alleine und das war bemitleidenswert, weil der immer gegen drei Bayern-Spieler attackieren musste
Und dafür ist, hat er es gut gemacht, muss man auch dazu sagen.
Ja, auch, also ne, hat sich da, hat er jetzt nicht den Kopf gesenkt, sondern hat immer weitergemacht. Mhm. Das stimmt alles. Aber es war eine aussichtslose Situation. Und das war der erste Konter, wo mal 3, 4 Hertaner mit dabei waren. Und der spielt einen Ball auf die Außen, die, den weder Kenny, glaube ich, Kenny war es, oder Ijuke kontrollieren können. Und dann ist die Szene verpufft und daraufhin fällt das 0-1 und es reicht nicht. Er kommt nicht in die Zweikämpfe, er kriegt keinen sauberen Ballkontakt hin, er bindet keine Gegenspieler. All das, was man sich von so einem Spieler auch mit dieser Statur auch irgendwo erwarten würde, er hat keine Präsenz. Er hat schlichtweg keine Präsenz und auch da kann man natürlich sagen, das ist jetzt auch ein Konga, der keinen Spielrhythmus hat und der, ne, auf der Tribüne mal saß und so weiter und doch kennt er die Abläufe mittlerweile und kennt seine Mitspieler und er kennt die Liga mittlerweile und das Urteil nach einer Saison ist schon wahnsinnig ernüchternd, also das ist zu wenig und ich sehe das auch nicht mehr wirklich sich drehen, zumindest in der Saison jedenfalls nicht. Und das ist diese offensive Harmlosigkeit, die man einfach hat, dass bis auf Dodi Lukebakio, und das ist halt ein Problem natürlich, hat Hertha keinen Knipser. So, Jessica Nankam ist jetzt erst seit 2023 wirklich fit. Dafür sind 4 Tore und in Herthas aktuelle Situation auch ehrbar. Aber man hat keinen Knipser vorne und das hätte Konga sein sollen. Dafür hat man 5 Millionen Euro in die Hand genommen, was in Herthas Situation nicht wenig Geld ist. Gut, und wenn er nicht trifft und wenn Florian Niederlechner nicht trifft, dann wird's halt düster.
Ja, ist schwierig. Also ich war auch so lange noch ein Verfechter von Konga und hab ihn echt verteidigt. Ja. Er macht's ja gut und er arbeitet ja gut und er ist auch unglücklich und er braucht die Zeit. Aber das Spiel hat mich wirklich völlig fertig gemacht bei ihm. Es tat mir auch irgendwie fast leid, aber es gab dann auch, ich meine, die Situation, die du angesprochen hast, das war wirklich die schlimmste von allen, weil ich meine, wie schlecht muss ein Pass sein, dass ein eingewechselter Ijuke den nicht mehr bekommt. Ja. Der ist ja ein Flitzer, so, der müsste ihn ja eigentlich kriegen. Und das wäre so vielversprechend gewesen. Ich meine, der Platz war komplett frei auf der Seite. Und auf der anderen Seite gab es dann so auch nach dem 0-1 auch noch so eine Situation, wo sich Konga den Ball erstmal richtig gut vorlegt. Und dann muss er den eigentlich nur noch abziehen und dann trifft er den Ball nicht und schlägt in die Luft rein. Ja. Und wir alle gucken sich im Block an und denken, was war denn das? So. Und alle meinten am Ende, er ist nicht Bundesliga-reif. Ich will jetzt nicht so gemein sein und sagen, er wird nie Bundesliga-reif sein, aber diese Saison ist jetzt nicht wirklich vielversprechend. Und das ist natürlich irgendwie, wenn es irgendwie spielerisch nicht läuft, dann brauchst du eigentlich vorne wenigstens einen, auf den du dich so ein bisschen verlassen kannst. Das ist könnte ein Niederlechner sein, der macht ja eigentlich, hat ja seine 10 Torbeteiligungen in der Saison bei Augsburg gemacht.
Kommt natürlich auch in ein völlig dysfunktionales Gebilde rein, ne? Also genau. Das muss man auch sagen. Aber ich Konga wird nochmal eingewechselt werden, so, es ist so, aber ja, da kann man sich keine Wirkung mehr von versprechen. So. Ja, gut. Ansonsten habe ich keine großen Aspekte, außer dass halt die Konkurrenz gepunktet hat. Ne? Dass wir reden gleich über Stuttgart-Spiel, können ja aber den Spieltag quasi damit mal abschließen. Hertha hat jetzt eben nach 30 Spielen 22 Punkte. Schalke hat mit dem Sieg gegen Bremen bereits 27, Bochum hat 28, Stuttgart hat 28. Bochum und Schalke haben noch eine schlechtere Tordifferenz. Schalke um 3 schlechter, Bochum immerhin um 8, aber Stuttgart hat auch eine um 12 bessere. Hoffenheim mit 29 Punkten kann man da irgendwie mit reinziehen, aber das sind jetzt auch schon wieder 7 Punkte, also das wird nochmal unwahrscheinlicher, da irgendwie von einem Konkurrenten zu sprechen. Und das war ja irgendwo zu erwarten, also beziehungsweise anders, es war zu erwarten, dass Hertha verliert, dass Bremen dann gegen Schalke gleich mal abreißen lässt, nachdem sie gegen Hertha gewonnen haben und dass Stuttgart dann auch gegen Gladbach gewinnt. Das sind aber auch die beiden Mannschaften, denen alles egal sein kann, Bremen und Gladbach. Ne? Das muss man eben auch sagen. Tabellarisch geht's für die um nichts mehr. Gegen die holst du am ehesten was. Gegen Gladbach hat Hertha ja sogar einen 4-1 Sieg gefeiert. gegen Bremen, ja, wissen wir, wie es war. So, und das ist jetzt die Ausgangslage, um über das Stuttgart-Spiel zu sprechen. Also, los geht's.
Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht das Rennen?
Weiß ich gar nicht, wer spielt denn überhaupt?
Am kommenden, habe ich es mir gar nicht vorbereitet, aber es muss der Samstag 15.30 Uhr sein. Ja, war richtig, genau. Am kommenden Samstag um 15.30 Uhr empfängt Hertha BSC den VfB Stuttgart. Tabellenplatz 18 gegen Tabellenplatz 15. Der VfB Stuttgart mit, ja, immer noch Neutrainer Sebastian Hoeneß, unter dem man sagen muss, läuft. Also, nachdem es mit Bruno Labbadia, den man ja auch bestens in Berlin kennt, gar nicht klappt. Klappt es mit Hoeneß umso besser, haben das Pokalspiel gegen Nürnberg gewonnen. Und in der Liga sind es nach 4 Spielen unter Hoeneß 2 Siege und 2 Unentschieden. Also einmal gegen Bochum gewonnen, das wichtige Spiel. Die haben gegen Dortmund dieses crazy 3-3 gehabt, gegen Augsburg 1-1 gespielt, vielleicht ein bisschen ernüchternd, aber jetzt eben gegen Gladbach gewonnen. Und ja, es ist nicht weniger als das entscheidende Spiel, Mischa.
Ja, und ich bin ja schon immer so ein bisschen negativ gewesen, was die Prognose betrifft. Und ich werde es jetzt auch, ich werde nicht davon abweichen. Ich sehe es jetzt nicht, auch einfach dem geschuldet. Ich glaube, von den 4 Abstiegskandidaten, wenn man Hoffenheim ausklammert, hat Stuttgart auch den besten Kader qualitativ. Ja. Und die haben es einfach auch hinbekommen. Und die haben das Ruder rumgerissen. Das Momentum ist auf deren Seite. Da ist irgendwie der Glaube zurück. Und von daher muss Stuttgart einen sehr, sehr schlechten Tag erwischen und Hertha einen guten. Also wie Dada ja immer sagt, die Tagesform ist auch entscheidend. Vielleicht ist es ja an dem Tag einfach so, dass die alle nicht gut schlafen können. Und Hertha, die Herthaner sind einfach, weiß ich nicht, selbst hatten eine gute Trainingswoche und haben jetzt richtig Bock und fühlen sich vielleicht auch mal von einer Ostkurve positiv motiviert. Also im Sinne von den Support, den sie bekommen, nicht irgendwie als Druck zu verstehen, sondern einfach nur das einfach als Motivation zu nehmen, wie es auch gemeint ist. Und sonst, das ist halt die letzte Chance. Und selbst wenn wir das gewinnen, sieht es immer noch nicht gut aus. Von daher,
es kommt natürlich, wie gesagt, auch, man muss ja, also lange heißt es in einer Saison, man sollte auf sich selbst gucken. Das trifft ja bis zu einem gewissen Punkt zu. So, Schalke spielt im nächsten Spiel gegen Mainz. Die haben jetzt noch was gut zu machen nach dem schlechten Spiel gegen Wolfsburg. Und Europa ist ja immer noch irgendwo möglich für Mainz. Bochum spielt gegen Gladbach.
Schwierig. Wobei Gladbach auch so eine Mannschaft ist, ja, die einfach, ne, da verlieren sie, schlechteste Saisonleistung, und das nächste Mal gewinnen sie gegen Bayern.
Aber Bochum hat halt echt noch so ein paar Spiele, um das einmal kurz abzurollen, dann sage ich auch was zum Stuttgart-Spiel. Also Bochum spielt noch gegen Gladbach, gegen Augsburg, dann, also Augsburg ist auch so ein Spiel, Gut, ja. Gleichzeitig hat Augsburg vielleicht auch die Motivation, genau in dem Spiel selber irgendwie das Ding klar zu machen. Dann spielen sie gegen Hertha und dann noch gegen Leverkusen. Für Leverkusen könnte es tatsächlich auch um was gehen am letzten Spieltag, europatechnisch. Schalke hat ein ziemlich ekliges Programm, wenn ich mich richtig erinnere. Die spielen noch.
Leipzig, Mainz haben die auf jeden Fall.
Ja, Transfermarkt lässt mich gerade im Stich. Also die spielen jetzt gegen Mainz, dann gegen Bayern, dann gegen Frankfurt und dann gegen Leipzig. Das ist deftig. Aber gleichzeitig sind Frankfurt und Leipzig auch Teams in dieser Saison, die auch gerne mal sowas liegen lassen. Also muss man ja auch sagen. Gut, um das mal abzuschließen, Stuttgart, ne, die spielen ja auch noch, die haben auch noch ein paar Partien, aber es ist so egal, weil irgendwie man öfter irgendwelche Rechnungen schon aufgestellt hat und am Ende sie nie zugetroffen haben. Kurzum zum Stuttgart-Spiel. Ist eine Binsenweisheit, aber das wird im Kopf entschieden. Das ist Hertha bereit, den Kampf mal anzutreten, wie sie es beispielsweise im Relegationsspiel gegen Hamburg im Rückspiel hinbekommen haben. Das ist eine sehr vergleichbare Situation. Es ist das Endspiel, so irgendwo. Klar, wenn Hertha gewinnt, bleiben weitere Endspiele, aber dafür muss es halt jetzt gelingen. Kriegen sie das zum einen umgewandelt und zum anderen Stuttgart kann gleichzeitig auch das Nervenflattern bekommen, weil die die Aussicht darauf haben, Hertha halt runterzuschicken und sich damit zumindest einen Platz schon mal gut zu schreiben. Das kann auch wieder was auslösen in der Mannschaft, dass du die Nervenflattern bekommst, dass du vielleicht sogar eine Leichtigkeit reinbekommst, die du eigentlich nicht drin haben solltest, also zu leicht in deinem Spiel bist. Denn auch Stuttgart ist ja so eine Mannschaft, die dafür prädestiniert ist, dann plötzlich abreißen zu lassen. Und alle Stuttgart-Fans stehen da und denken sich, was ist denn jetzt schon wieder in die Mannschaft gefahren? Also das, dafür ist ja der VfB auch gerne mal zu haben. Das ist nicht in Stein gemeißelt, dass die dieses Spiel klar im Kopf angehen. Das kann auch in deren Köpfen geraten, was für ein Spiel das jetzt ist und was für eine Chance da auf dem Platz liegt. So, wenn beide Mannschaften mit dem flachen Kopf antreten, ist der VfB Stuttgart im Vorteil, würde ich sagen, rein sportlich. Aber ja, da muss man abwarten. Für Hertha spricht natürlich, dass jetzt auch ein paar Spieler zurückkehren, ne, dass du auf einen Jovetic setzen kannst, dass du auf einen Serdar setzen kannst, einen Richter, ein Boateng kann wieder ein Faktor sein, ein Kempf kehrt zurück, Martin Dardai kehrt zurück. Jetzt hat die Innenverteidigung gut gehalten und trotzdem kann man ja sagen, in so einem Spiel dann vielleicht doch lieber Kempf. Ist eine.
Absolut.
Ne, also dementsprechend, da hat Dardai zumindest mehr Möglichkeiten. So, genau.
Wir haben ja jetzt auch unsere besten Spieler geschont.
So nämlich. Die sind jetzt alle fit und heiß. Aber dementsprechend, ja, ach du. Prognosen zu treffen, ist ja mittlerweile bei Hertha eh nicht mehr möglich. Aber wie gesagt, also meine Prognose ist eben, dass es im Kopf entschieden wird. Und das kann alles bedeuten. Es kann bedeuten, dass Hertha dieses Spiel gewinnt. Es kann bedeuten, dass Stuttgart dieses Spiel gewinnt. Es kann sogar so ein lähmendes 0-0 werden, was für Hertha aber fast schon eine Niederlage ist.
Ja.
Nee, es ist eine Niederlage. Sagen wir es, wie es ist. Also es geht gar nicht um einen Punkt in diesem Spiel. Und da bin ich gespannt, denn gleichzeitig ist es eine Pal Dardai-Mannschaft. Und wenn eine Pal Dardai Mannschaft offensiv muss, wird es manchmal auch schwierig. Ne? Das wird in diesem Spiel nur über individuelle Klasse gehen. Hat Jovetic einen Einfall, hat Ejuke einen Einfall, hat Luke Bakio den einen Sprint drin. So.
Aber wenn du mit den dreien spielst und sogar noch irgendwie einen Gangkampf vorne hast, dann hast du ja von der Qualität ist das ja eigentlich in Ordnung. Ne?
Ich habe letztens drüber nachgedacht. Eine theoretische Offensive aus links Ejuke, Mitte Jovetic, rechts Luke Bakio, vorne Nankam steigt nicht ab.
Eigentlich nicht, nee.
So, aber eine Defensive aus Kenny oder Pekarik rechts, links Plattenhardt und Innenverteidigung, wie man sich das zusammenstellen will, steigt in der Regel ab. Das ist, ich glaube, daran kann man so ein bisschen festmachen. Nee, genau. So, aber das ist meine Prognose zu dem Spiel. Ich will ja jetzt auch gar keinen Ergebnistipp abgeben, weil es einfach nicht, kannst du einfach nicht abschätzen bei Hertha. Ich bin gespannt, tatsächlich einfach, wie die Mannschaft das angeht. Aber ja, mehr wissen wir dann am Samstag um 17:20, sage ich mal. Und dann wird man sehen, ob das Olympiastadion in Tränen ausbricht oder man plötzlich die Hoffnung verflucht. Dass man sich denkt, ja, jetzt haben wir ja gewonnen. Um Gottes Willen, jetzt haben wir doch wieder irgendwas, jetzt haben wir doch wieder was zu gewinnen. Bitte nicht. Ja, Micha, dann klappt das nicht mehr mit dem Selbstschutz.
Ja, ich kann das wirklich. Das ist genau der Grund, warum ich eigentlich das schon damit abgeschlossen hatte. Und dann auch wieder dieses Spiel in München. Dann steht jetzt bis zur 70. Minute 0-0. Natürlich machst du dir dann Hoffnung. Weißt du, wenn du 70 Minuten Tor in München
kassierst, sonst brauchst du nicht mehr zum Fußball gehen.
Ja, genau. Von daher, ich am besten, man sagt einfach gar nichts mehr. Bin ich zwar ein bisschen falsch hier im Podcast, aber
wir machen hier
ich lasse mich jetzt einfach überraschen. Und du hast es ja schon selber gesagt, das wird im Kopf und in der Tagesform entschieden. Und dann schauen wir, schlauer sind wir um 17.20 Uhr.
So ist es. Samstag. Gut, dann schließen wir die Folge ab. Ich glaube, ein neuer Song kommt nicht dazu.
Dieses Mal. Ja, habe ich jetzt nicht auf Anhieb.
Nee, hatte ich jetzt auch dieses Mal. Ich habe ja auch letztes Mal aber einen Banger geliefert, der muss reichen für zwei Folgen. Und dementsprechend machen wir das Ding hier zu. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der etwas kürzeren Folge. Was heißt etwa kürzer? Stunde 20 sind wir dann doch wieder geworden. Aber in der personell etwas unterbesetzten Runde. Ja, mir bleibt nur zu sagen, haltet die Ohren steif. Wir hören uns in einer Woche wieder. Dann wird Benjamin Zurmühl zu Gast sein. Den kennen manche, den Hertha-Fan und auch T-Online-Journalisten unter anderem. Da freue ich mich drauf, wird seine Premiere hier feiern. Und ja, bis dahin, vielen lieben Dank, Mischa, für deine Zeit.
Sehr gerne, hau he, bis bald.
Bis bald, macht's gut, ciao, ciao.
Ciao.